Sieh aber zu, du heißest ein Jude und verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes und weißt seinen Willen. Und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, prüfst du, was das Beste zu tun sei. Und vermissest dich, zu sein ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Züchtiger der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen. Hast die Form, was zu wissen und recht ist im Gesetz. Nun lehrst du andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stiehlst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Dir greuelt vor den Götzen, und du raubest Gott, was sein ist. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn euretalben wird Gottes Name verlästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Beschneidung ist wohlnütz, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. So nun der Unbeschnittene das Recht im Gesetz hält, meinst du nicht, dass da der Unbeschnittene werde für einen Beschnittenen gerechnet? Und wird also, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz vollbringt, dich richten, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung bist und das Gesetz übertrittst? Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht, sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Fleisch, nicht im Buchstaben geschieht. Eines solchen Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott. Wir haben ja in den Versen zuvor von den Moralpredigern gelesen, die anderen auch Moral predigen, aber selber gar nicht die Moral, die vor Gott gilt, einhalten können. Man braucht ja nur mal tiefer in das Leben des Einzelnen zu schauen, da merkt man sehr schnell, wo die Begrenzungen sind. Obwohl der Mensch sich ja immer wieder erhebt, auch in der Gesellschaft, und glaubt, andere zu maßregeln. Das ist an der Tagesordnung. Dabei tut er selber gar nicht, was vor Gott recht ist. Und so wie die Moralprediger versuchen, andere Menschen für sich zu erziehen, so ist es auch mit den Menschen unterm Gesetz, die da glauben, dass sie diejenigen sind, die den Maßstab in der Welt aufrichten. Sie glauben und sie verfallen den Irrtum, das Gesetz zu halten. Sie gehen mit einer geschwollenen Brust umher und sagen, ich habe Gottes Gesetz, ich halte es auch. Und verfallen dem gleichen Irrtum wie die Moralprediger. Weil niemand das Gesetz Gottes halten kann. Und keiner ist da, der es je gehalten hat. Und keiner wird da sein, der es je halten wird. Niemand. Somit ist also eindeutig hier schon am Anfang des Römerbriefes gesagt, dass es nicht einen Menschen gibt, der anderen einen Maßstab setzen kann. Das ist eine bittere Erkenntnis, die geht uns Menschen und auch manchmal uns Gläubigen gar nicht so gut ein. Denn wir haben das so in uns, den Nächsten auf unsere Spur zu bringen. Manchmal unbewusst, manchmal bewusst. Wir halten lange Diskussion mit dem Nächsten, damit er doch endlich glaubt, dass ich richtig bin. Dass er doch endlich auch den Weg geht, den ich gehe. Und dabei sind wir alle falsch. Da ist nicht einer, der richtig lebt. Nicht einer, der Gott gefällt. Das will uns hier der Römerbrief nahebringen. Und der Römerbrief, inspiriert durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, redet zu uns die Wahrheit. Wir würden das untereinander gar nicht machen, als Menschen. Wir würden immer Formulierungen finden, drumherum zu kommen. Aber Gottes Wort redet gerade. Redet gerade. Und sagt hier sogar, zu denen, die das Gesetz empfangen haben, mit der Maßgabe, es auch zu beachten und zu tun, du bist kein echter Jude, wenn du nur das Gesetz äußerlich hast. Du kannst erst ein echter Jude sein, wenn du ein beschnittenes Herz hast. Aber du selber kannst dir das gar nicht beschneiden. Du kommst nie dazu. Es muss eine andere Lösung her, die von Gott selbst kommt. Aber die Notwendigkeit der Beschneidung des Herzens ist gegeben. Nachdem also der Apostel Paulus, der ja diesen Brief schreiben durfte an die Gläubigen, somit auch an uns, durch den Heiligen Geist darlegte, dass auch das Predigen von moralischen Unterschieden nicht zur göttlichen Gerechtigkeit führt, zeigt er auch dem Juden auf, dass sie durch das Gesetz nicht selig werden können. Nicht selig werden können. Siehe aber zu, du heißt ein Jude, verlässt dich aufs Gesetz und rühmst dich Gottes. Du weißt seinen Willen. Und weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, prüfst du, was das Beste sei. Aber du kannst es nicht tun. Es ist die Erkenntnis des Willens Gottes, durch das Gesetz wohl irgendwie offenbar geworden. Aber die vollkommene Umsetzung der Gebote, allein der 10 Gebote und aller Gesetze, ist dem Menschen unmöglich. Unmöglich. Nicht ein einziger hat je die 10 Gebote gehalten. Obwohl man sich das ja einreden kann, nicht? Das hat ja der reiche Jüngling, der zum Herrn Jesus kam, auch eingeredet. Ah, das habe ich so alles gemacht. Oh, hast du es wirklich? Du siehst dich nur im Licht der Menschen und in deinem eigenen. Aber du siehst dich nicht im Lichte Gottes. Da merkst du, du hast nichts von alledem gemacht. Nichts. Nicht ein Jota hast du eingehalten. Das will uns der lebendige Gott sagen, damit wir von ihm uns abhängig machen lassen. So wird der Moralprediger unter den Heiden von seinen immer wiederkehrenden, unvollkommenen Handlungen und seinem Gewissen, dass er ein Sünder ist, überführt. Und die Juden werden durch das Gesetz überführt. Das Hören des Gesetzes vom Sinai, das Gesetz Gottes, befähigt noch nicht zum rechten, vollkommenen Handeln. Das Hören des Gesetzes setzt niemand in den Stand, das Gesetz auch tun zu können. Auch wenn man nach dem Verstand die beste Beachtung und Interpretation der Gebote Gottes versucht zu erkennen, bleibt es doch nur immer ein Versuch. Ein Versuch, gerecht zu leben. Natürlich, der eine scheint ein bisschen gerechter zu leben, der andere weniger gerecht. Und da arbeitet man das gegenseitig auf. Aber keiner lebt gerecht, weil es dem Menschen nicht gegeben ist, das tun zu können. Die sündige Natur des Menschen lässt ihn das Gesetz immer mit einem getrübten Blick anschauen. Das heißt, aus seiner Unvollkommenheit sieht er das Gesetz an und kann es dadurch auch nie vollkommen erkennen. Nur ein Vollkommener könnte das Gesetz vollkommen erkennen und dann auch tun. Wir sehen es immer durch unsere sündige Brille. Und deswegen kaschieren wir Menschen auch gerne unsere Verfehlungen. Entweder dahingehend, dass wir dem anderen die Schuld geben für unser Versagen, oder dass wir es ja nicht so gemeint haben. Und dass es ja gewisse Umstände gab, die mich dazu und dazu führten. Also wir versuchen das immer schön zu reden, weil wir unbewusst, manchmal bewusst merken, dass gar nichts an dem, was wir tun, schön ist. Uns soll einfach deutlich gemacht werden durch die Heilige Schrift, und der Boden unter den Füßen weggenommen werden, der vermeintliche Gerechtigkeit aufzeigen will. Gottes Wort schneidet so hart und sagt, du brauchst mich, denn du hast nichts, was du mir bringen könntest. Nichts. Du prüfst, so haben wir hier gelesen, du prüfst, was das Beste sei, und du vermisst dich zu sein ein Leiter der Blinden. Also man setzt irgendwelche Maßstäbe, indem man dann das Gesetz, die Gebote liest, glaubt, man hätte sie verstanden und macht sich zum Leiter der anderen, um ihnen zu sagen, wie es lang geht. Du vermisst dich zu sein ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sitzen, ein Lehrer der Einfältigen. Das ist vermessen. Und wir merken auch in dieser Begebenheit in Johannes 9, wo der Blindgeborene geheilt worden ist, wie vermessen die Gesetzesleute reagiert haben. Nachdem sie den Geheilten immer wieder ausquetschten und fragten, wie er gesund geworden sei, und er letztlich dann immer auf Jesus hinwies und auch auf diese Sendung, er muss doch ein besonderer Mann sein, ein Prophet, der Sohn Gottes. Und eigentlich in seiner Rede dann sagte, zu dem müssen wir uns doch halten, sagten sie, du willst uns lehren. Hast doch keine Ahnung vom Gesetz. Du bist doch ganz in Sünden geboren. Also, hallo hoppla, schweige, wir lehren dich. Und wenn wir sagen, der Christus ist falsch, dann ist er falsch. Wir haben das erforscht. Merken wir, was hier der Römerbrief sagt, wie vermessen die Menschen auch unter dem Gesetz handeln? Wenn sie nicht durch das Wort Gottes, auch des alten Bundes, erkennen, dass da einer kommen muss, der mich erlöst. Von dem Zustand, Gottes Gebote nicht halten zu können. Ja, sie redeten sehr vermessen. Und wenn wir nicht aufpassen, auch als Christen, kann man sehr schnell in diese Vermessenheit wieder hineinkommen. Und glaubt, was der andere macht, ist falsch, was ich mache, ist richtig. Man vermisst sich, den Nächsten zu maßregeln, und orientiert sein eigenes Leben nicht mehr am Worte Gottes allein. Paulus, der durch den Heiligen Geist die Beschneidung des Herzens erlebt hat, zeigt auf, dass auch Menschen, die das Gesetz haben, die die Gebote Gottes haben, die unter dem Gesetz leben, falsch handeln und dem Nächsten überhaupt keine Wegweisung zur Gerechtigkeit Gottes sein können. Überhaupt nicht. Weil sie in Wahrheit keine Ahnung haben, was Gottes Gebote beinhaltet. Die Bergpredigt fußt darauf. Der Herr Jesus macht deutlich an den Geboten. Was hat man euch gesagt? Was denkt ihr über dieses Gebot? Aha, das und das. Ich sage euch, ihr habt es nie gehalten. Das ist so eine Entlarvung, die Maske wird runtergerissen, die fromme Maske, die Menschen sich aufsetzen. Das will der Apostel Paulus sagen, er war ja selber so einer vorher. Er wollte ja selbst die Nächsten belehren. Und zwar so stark belehren, wenn sie nicht auf seine Stimme horchten, dann hätte er sie ins Gefängnis gebracht. Wenn du mir nicht glaubst, ab ins Gefängnis oder raus aus dem Volk Israel. So hat er gehandelt. Ja, ja, er war ein Pharisäer. Aber als er Jesus kennenlernte, wurde er demütig und ließ sich beschenken von Gott und merkte, ich habe grundsätzlich alles falsch gemacht. Alles. Und nannte sich sogar der Größte, der Vornehmste unter allen Sündern. Also wenn jemand noch was Gutes an ihm suchte, hat er nur noch abgewinkt. Weil er gemerkt hat, im Lichtglanz Gottes, da ist wohl ein Maßstab, da ist wohl ein Gesetz, aber niemand hat's gehalten und kann's halten. Aus dieser Erkenntnis über das Gesetz unterrichten sie also den Nächsten, als ob ihnen das Gesetz für andere zu einem Zuchtmeister gegeben worden sei. Und durch dieses Denken verfallen sie dem Irrtum, die von Gott geforderte Gerechtigkeit zu leben, mit ihm selber aufrichten zu können. Diesem Irrtum verfallen sie. Sie lehren andere und können sich selbst nicht lehren. Sie lehren andere, was andere auch nicht halten können. Und sie selber lehren sich überhaupt nicht, weil sie nur noch damit beschäftigt sind, andere zu lehren. Weil sie gar nicht mehr in den Spiegel des Wortes Gottes schauen und gar nicht mehr an ihre eigene Brust schlagen. Sie predigen gerechtes Handeln und können es selbst nicht vollbringen. Sie rühmen sich des Gesetzes und schänden das Gesetz durch ständige Übertretung. Darum durch den Mund des Propheten Jesaja, Kapitel 64, Vers 5, wird gesagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig Kleid. Schmutziges Kleid. Das ist die Gerechtigkeit der Menschen. Das ist die Gerechtigkeit auch derer, die die Gebote haben, die unter dem Gesetz leben. Ein schmutziges Kleid. Von oben bis unten, besudelt. Das Gesetz wurde den Juden ja nicht gegeben, damit sie damit andere zurechtbringen sollten, sondern es wurde ihnen gegeben als ein Zuchtinstrument für sie selbst, damit sie nicht vertilgt werden sollten und konnten von der Erde, sondern in der Gegenwart Gottes bleiben durften als Dienstvolk, damit Gott seinen Heilsplan mittels dieses Volkes in die Welt bringen konnte und offenbaren konnte. Sie haben das Gesetz nicht bekommen, weil Gott wusste, sie könnten es halten. Nein, damit sie eigenermaßen in Form und Fassung bleiben und nicht vom Erdboden vertilgt werden. Denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Niemand hält es in seiner Heiligkeit aus. Wenn er nicht schützend die Hand über diese Menschen gehalten hätte, mit denen er wirkte in der Zeit, wären sie alle vergangen. Er musste ihnen also eine Barriere bauen, damit sie es eigenermaßen aushalten. Das will der Apostel Paulus hier auch neu sagen, damit man sich nicht stützt auf eigenes Können, auf eigene Qualitäten. Das Gesetz sollte Israel nur eine gewisse Fassung bringen, damit sich Gott über sein Dienstgefäß immer wieder erbarmen und es gebrauchen konnte. Gottes Heilsplan galt ja allen Menschen, allen Menschen. Und allen Menschen bedeutet, der Heilsplan in seiner Erfüllung war auch noch nicht unter dem Dienstvolk. Sie waren auch nur auf dem Wege. Es wird uns hier nicht geschrieben, damit wir scheel gucken nach den Juden. Nein, nein, das wird ja für uns geschrieben, die wir auch leicht versucht werden, Gleiches zu tun. Für uns. Wir sollen nicht urteilen über die Juden, sondern wir sollen urteilen über uns selbst, wenn wir wieder Gesetzesleute werden, die sich selbst anmaßen, andere nach dem Gesetz zu lehren. Dann sollte uns ein Licht aufgehen. Denn jeder, der sich im Lichte Gottes selbst sieht, der hat so viel mit sich zu tun, dass er gar keine Zeit mehr hat, andere zu maßregeln, weil er immer der Schlechteste von allen ist. Er hat es am nötigsten. Und so oft man sich im Spiegel der Heiligen Schrift sieht, kann man nur sagen, Herr, erbarme dich mein. Und wenn man da noch Kraft hat, dann sage ich, Herr, erbarme dich auch sein. Aber erst geht's immer um mich. Weil man darin sieht im Spiegel der Bibel, ich hab's nötig, dass sich Gott über mich erbarmt. Ich hab's nötig. Denn da ist von meiner Seite aus gar nichts, was Gott gefallen kann. Verstehen wir? Dieser Bezug soll ganz neu da sein und geknüpft werden. Also, Israel sollte als Dienstgefäß durch das Gesetz eigenermaßen erhalten sein. Sie sollten durch die Gerechtigkeit in Jesus Christus erst die Seligkeit, das wirkliche Halten des Gesetzes geschenkt bekommen. An die Galater schrieb der Apostel Paulus Gleiches. Solche Offenbarungen ziehen sich ja immer durch die ganze Heilige Schrift. Warum? Weil die Gläubigen an allen Orten genau den gleichen Versuchungen ausgesetzt sind. Es gibt nicht nur in Berlin gesetzliche Leute. Die gibt's überall in Deutschland, die gibt's auf der ganzen Welt. Die gibt's auch in Galatien. Die gibt's in Asien, die gibt's in Europa, in Amerika. Überall. Deswegen wurden ja immer wieder die gleichen Kriterien an die Gläubigen an unterschiedlichen Orten geschrieben. Galater 3, 24 steht ja, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum. Das war das Ziel. Auf Christum, dass wir durch den Glauben an ihn, an Christus gerecht würden. Nun aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Weil wir ihn sowieso nicht erfüllen können, den Zuchtmeister. Aber wir haben einen durch die Beschneidung des Herzens, der für uns das Gesetz erfüllt hat. Und in seinem Schatten der Erfüllung dürfen wir leben. Wir haben nichts erfüllt. Wir werden nie etwas erfüllen. Wir können uns nur an den halten, der alles erfüllt hat, durch den Glauben. Sonst haben wir nichts. Wir sind alle pleite. Alle pleite. Das Gesetz im Geist zu halten und somit in der Gerechtigkeit Gottes zu leben, setzt also die Beschneidung des Herzens, die Beschneidung durch den Heiligen Geist voraus. Immer wieder betonen wir das und sagen ja, du musst von Neuem geboren werden. Bist du nicht von Neuem geboren, bist du ein Mensch unter dem Gesetz und du machst alles falsch. Du kannst Gott in keinster Weise gefallen. Du musst von Neuem geboren sein. Die Beschneidung des Herzens muss da sein. Und der Heilige Geist muss dich bewegen können auf den guten Wegen Gottes. Das ist die einzige Chance für alle Menschen, wirklich in die Gegenwart Gottes gelangen zu können. Die Beschneidung wurde erst, diese Beschneidung des Herzens, durch Pfingsten, das heißt die Ausgießung des Heiligen Geistes, Realität. Nachdem Jesus Christus als das Opferlamm für unsere Sünden sein Blut vergossen hat, die Reinigung der Herzen vorgenommen hat und somit dann die Gabe Gottes des Heiligen Geistes in uns senkte. Israel hatte bereits die Verheißung, dass diese Beschneidung des Herzens stattfinden sollte, aber hatte noch nicht die Erfüllung, dass es stattgefunden hat. Sie lebten trotz des Gesetzes immer in der Ungerechtigkeit. Stets in der Ungerechtigkeit. Verheißen war aber die Beschneidung des Herzens. Hesekiel 36 Schauen wir mal nach. Da wurde es dem Volke Israel deutlich gesagt. Ihr müsst am Herzen beschnitten werden. Und das wird kommen. Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Also erst durch die Beschneidung des Herzens werden wir in die erfüllten Gebote Gottes hineingenommen. Hineingenommen, um dann auch Gott wohlgefällig hier leben zu können. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Im Vorfeld hier am Anfang des Römerbriefes wird allen Menschen alles aus der Hand geschlagen, was sie je an Gerechtigkeit oder an guten Dingen meinten, haben zu können. Alles. Der Mensch wird für schuldig erklärt. Schuldig, weil er weiß, dass ein Gott da ist. Schuldig, weil er versucht, Gott zu täuschen mit seinen guten Werken und seiner vermeintlichen Gerechtigkeit. Schuldig, weil er glaubt, schon alles zu wissen und sich nicht mehr von Gott lehren lassen zu müssen. Er wird schuldig erklärt. Und er hat nur eine Chance, aus dieser Schuld herauszukommen, sich zu beugen vor dem lebendigen Gott, sich von Jesus Christus reinigen zu lassen und im Glauben die Vollendung des Gesetzes im Heiligen Geist anzunehmen. Das ist der einzige Weg. Jeremia 32 wurde das auch schon angesprochen. Ihr müsst im Herzen beschnitten sein. Vers 37 bis 39. Siehe, ich will sie sammeln, also ist die Verheißung für die letzte Zeit, aus allen Ländern, dahin ich sie, das Volk Israel, verstoßen habe durch meinen Zorn, Grimm und große Ungnade, und will sie wiederum an diesen Ort bringen, dass sie sollen sicher wohnen. Und sie sollen mein Volk sein, so will ich ihr Gott sein. Und ich will ihnen einerlei Herz und einerlei Wesen geben. Oh, wie weit ist man davon entfernt, ne? Viele Herzen, viele Wesen, einerlei Herz, einerlei Wesen. Das ist nur durch Gott möglich. Wir merken ja, wie auch die Christenheit so aneinander gerät, ne? Da ist gar nicht so einerlei Herz und einerlei Wesen. Das ist aber das, was Gott tun will. Weil nur sein Maßstab allein gilt. Alles andere gilt überhaupt nicht. Nur er ist gerecht. Nur er kann seine Gerechtigkeit in uns aufrichten. Ich will ihnen einerlei Herz und Wesen geben, dass sie mich fürchten sollen ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern nach ihnen gut geht. Also dadurch geht's natürlich dann uns allen gut, wo wir einerlei Herz und einerlei Wesen, einerlei Gesinnung, nämlich durch Jesus Christus haben. Diese äußere Beschneidung war ja das Zeichen des Bundes zunächst, diese äußere Beschneidung, ja? Gott hat es ja angeordnet in 1. Mose 17. Alles, was männlich ist, so wurde zu Abraham gesagt, muss beschnitten werden. In den Bund mit Gott treten. Aber dieser Bund beinhaltete noch keine Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Aber es war verboten, mit Gott leben zu wollen, ohne beschnitten zu sein. Denn zu Abraham wurde gesagt, wer nicht beschnitten ist, muss rausgetan werden. Wer in meinem Volk nicht beschnitten ist und den Bund nicht akzeptiert, raus. Mit dem kann ich nicht leben. Den kann ich auch nicht den Zuchtmeister geben, dass er eigenermaßen vor mir besteht. Es war also ein wichtiges Gebot. Diese äußere Beschneidung, aber sie reichte nicht aus, um zur Gerechtigkeit zu gelangen, die auch in Ewigkeit im himmlischen Reich anerkannt ist. Darum heißt es ja, nicht das ist ein Jude, ein echter Jude, der nur äußerlich beschnitten ist, sondern der zugleich im Herzen beschnitten ist. Also auch ein Jude ist nicht vollkommen durch das Gesetz. Kein Mensch ist vollkommen durch das Gesetz, das Gott durch Mose gegeben hat. Während also ein Jude unter dem Gesetz andere unterrichtete vom heiligen Maßstab der Gerechtigkeit Gottes, sündigte er ständig selber auch. So musste auch der hohe Priester, lesen wir im Alten Bund, der ja wirklich dem Volk vorangestellt war. Hoher Priester heißt, es gab keinen höheren in Israel. Er war sozusagen das A und das O im Volke Israel. Er war der Einzige, der ins Allerheiligste gehen durfte, um das Volk zu versöhnen. Aber er musste zuvor für sich selbst opfern und bekennen, ich bin durch und durch ein Sünder. Das musste der Hohepriester auch bekennen. Deswegen musste er zuerst opfern. Hätte er das nicht getan, hätte er auch nicht für das Volk ins Allerheiligste gehen können. Er wäre getötet worden. Er hätte nicht einen Schritt hineinwagen dürfen. Er musste sich selbst erst als Sünder bekennen. Wir lesen das auch in Hebräer 5. Da steht es ja geschrieben, dass auch der hohe Priester erst für sich selbst opfern musste, bevor er für das Volk opferte, weil das Gesetz ihn nicht vollkommen machen konnte. Obwohl ich der Ansicht bin, wenn wir den hohen Priester hätten anschauen können, war er vom Moralischen vielleicht schon ein gutes Vorbild. Möglicherweise haben andere gesagt, also wenn ich so leben könnte wie der hohe Priester, ach, da wäre ich schon gut dran. Und doch musste der hohe Priester sagen vor Gott, ich bin ein Sünder. Ich muss ein Opfer bringen, dass Gott mich nicht tötet auf der Stelle, wenn ich ins Allerheiligste gehe. Der Gesetzestreue predigt, so haben wir gelesen, du sollst nicht stehlen. Und dabei stiehlt er Gottes Ehre. Der allein die Anweisungen geben kann und die Erfüllung der Gebote in Jesus Christus bringt und brachte. Der Gesetzestreue sagt, ich stehle nicht. Jetzt schaut bitte auf mich, denn ich stehle nicht. Und dabei stiehlt er Gott die Ehre, weil Gott der Einzige ist, der das Gebot erfüllt. Er stiehlt, so lesen wir es hier. Du sollst nicht Ehe brechen, und er fällt selbst aus dem Versprechen, nur Gottes Werk tun zu wollen und dienstbar zu sein. Im Jakobusbrief, Jakobus schreibt es so deutlich. Er sagt ja hier, da ist doch vieles unter euch, was mit Gott überhaupt gar nicht übereinstimmt. Jetzt streitet. Woher kommt das? Weil ihr euch für groß haltet. Eure Wollüste, die da streiten in euren Gliedern. Ihr seid begierig, ihr erlangt es nicht. Vers 3, ihr bittet und nehmt nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehrt. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Also wir verspüren hier, dass wir uns gar nicht in irgendeiner Weise bezichtigen können, ein Gebot zu halten. Nur an den können wir uns halten, der die Geboten gehalten und erfüllt hat. Das ist Jesus Christus. Du sagst, man soll keinem Götzen dienen und machst dich aber dabei selbst zum Maßstab des rechten Handelns vor Gott, also zu einem Götzen. Du machst dich zu einem Götzen für andere. Sie sollen dir nachfolgen. Das wird also diesen Gesetzesleuten gesagt, nicht unbedingt, dass sie verurteilt werden, sondern entlarvt. Gott will uns ja nicht verurteilen, aber er will uns entlarven. Er möchte uns deutlich machen, du, was du da von dir denkst, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Denn nur wenn ich darauf eingehe und Ja sage, kann ich mit der Gnade beschenkt werden. Ansonsten bleibt die Gnade unwirksam bei mir. dieser gesetzestreue Predigt. Er rühmt sich des Gesetzes und übertritt dasselbe aus seinem Zustand der Unvollkommenheit heraus ständig. In Gedanken, Worten und Werken. Nur ein vollkommener Mensch, so wie ich schon sagte, könnte das Gesetz Gottes vollkommen zur Gerechtigkeit erfüllen. Es ist also offenbar, dass die Gerechtigkeit zum ewigen Leben für den Menschen allein aus Gott gewirkt sein muss. Das ist hier dieser Nachweis. Allein aus Gott gewirkt sein muss. Darum lesen wir ja folgende Aussagen zur Gerechtigkeit. Zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 6. Wo der Apostel Paulus auch die Gläubigen zu Korinth eigentlich ermahnen musste, die wieder versucht waren, sich in menschliche Gerechtigkeit hineinzuflüchten und das zum Maßstab für andere zu machen. 2. Korinther 3, Vers 6. Welcher uns, also Jesus, uns tüchtig gemacht hat, das Amt zu führen des Neuen Testamentes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das Gesetz, das wird hier mit Buchstaben bezeichnet, das Gesetz tötet. Es hilft keinem, es macht kaputt. Nur der Geist macht lebendig, der Heilige Geist in dem Gläubigen. In Johannes 6 sagte der Herr Jesus, Vers 63, die Werke, die ich tue, oder die Worte, die ich rede, die sind Geist und Leben. Der Geist ist es, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich rede, sagt der Herr Jesus, die sind Geist und sind Leben. Sie sind nicht Buchstabe, sondern Vollkommenheit aus dem Heiligen Geist. Vollkommenheit. Und nur Vollkommenheit ist Leben. Alles andere ist Tod. Ja, und darum sagt der Jesus, sollen sie sich an ihn halten. Kommt, folget mir nach. Das Gesetz ist ja nicht aufgelöst, was Gott selbst gegeben hat. Ist nicht aufgelöst. Das sagt der Jesus deutlich im Blick auch auf seine Person, sondern es ist in ihm total erfüllt. Ihr sollt nicht wähnen, Matthäus 5, 17, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten nun aufzulösen, bloß weil ihr sie nicht halten könnt, so könnte er gesagt haben, und weil ihr das nicht versteht, was durch die Propheten gesagt ist. Nein, sondern ich bin gekommen, das zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zergehe, wird nicht zergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüttel, ein Jota vom Gesetz, bis dass es alles geschehe. Aber dieses Geschehen kann der Mensch nicht bewirken. Das kann nur der bewirken, der das Gesetz hält. Und das ist Gott in Jesus Christus. Veränderung des Gesetzes ist nicht erlaubt. Man darf also auch nicht das Gesetz, bloß weil es schwierig ist, verändern. Darum ist Gottes Wort nie eine Auslegungssache. Das ist ja töricht, nicht? Wenn Menschen sowas sagen. Sie maßen sich an, Gottes Wort in ihrer Meinung auszulegen. Gottes Wort und Gesetz ist nie Auslegungssache, sondern ist Gottes Sache und muss erfüllt werden. So wie Gott es versteht, so wie Gott es gegeben hat, nicht wie es der Mensch versteht. Ich kann das Wort Gottes nicht zu meinen Gunsten auslegen, sondern ich muss mich hineinziehen lassen in den Maßstab Gottes. Deswegen die Bibel kann nie der modernen Zeit angepasst werden, sondern Gott passt den Menschen an sein Wort an, genau umgekehrt. Der Mensch hat sich vor Gott zu beugen und nicht Gott beugt sich vor dem Menschen. Darum brauchen alle Menschen Jesus Christus, den einzigen Erfüller des Gesetzes zum Leben. Das Gesetz ist nicht dem Glauben, sondern den Werken zuzurechnen. Gesetz ist nicht dem Glauben zuzurechnen. Lesen wir auch in Galater 3. Nochmal Galaterbrief, wo der Apostel Paulus das so deutlich macht. Denn die Galater hatten ja auch einen Schwachpunkt, dass sie wirklich wieder zurückgefallen sind in den Versuch, das Gesetz zu halten. Und große Traurigkeit dabei ausgelöst haben bei sich selbst, bei den anderen. Und der Apostel weinte auch, dass ich euch abermals gebären muss, bis dass doch Christus, das Vollkommene, in euch eine Gestalt gewinnt. Jetzt macht ihr wieder, feiert er Tage, Monate, Jahre und denkt, es sei Gottesdienst. Nein, das ist es doch nicht. Ich lese mal Kapitel 3, Vers 11. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist doch offenbar. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Und offenbar ist, dass es keiner tut. Also alle tot. Nur Christus hat es erfüllt. Wir, wie alle Menschen, brauchen die Glaubensgerechtigkeit zum wahren Leben. Die Beweisführung des Apostel Paulus, also hier im Römerbrief, soll ja aufzeigen, dass weder Jude gerecht wird durchs Gesetz, noch der Heide durch sein Gewissen, sondern allein die Beschneidung des Herzens durch die Innewohnung des Heiligen Geistes im Leben eines Menschen führt in den Zustand der Gerechtigkeit vor Gott. Auch an anderen Stellen durch Mose wurde darauf hingewiesen, angekündigt, die Beschneidung des Herzens, dass sie zur Gerechtigkeit führt. 5. Mose 30, ich lese mal Vers 1 und besonders Vers 6, 1 bis 6. Wenn nun über dich kommt, dies alles, also zuvor wird von Segen, von Fluch geredet, ja, je nachdem, wie man sich verhält, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du in dein Herz gehst, wo du unter den Heiden bist, dahin dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat, und bekehrst dich zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen, von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis an der Himmel Ende verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und wirst einnehmen, und es wird dir Gutes tun, er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter. Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Das kommt dann. Und das Herz deiner Nachkommen, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du leben möchtest, also nicht mehr im Tode dich bewegst. Noch eine zweite Stelle aus dem Propheten Hesekiel. Wir haben ja eines schon gelesen. Im 11. Kapitel, Vers 17 und besonders Vers 19 dann und 20, da heißt es, darum sprich, so sagt der Herr, Herr, ich will euch sammeln aus den Völkern, will euch sammeln aus den Ländern, dahin ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israel geben. Da sollen sie kommen und alle Scheul und Greuel daraus wegtun, und ich will euch ein einträchtiges Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Das ist also nötig. Nach den Geboten ist das dennoch nötig. Und ich will das steinerne Herz wegnehmen, aus eurem Leibe ein fleischernes Herz geben, auf dass sie in meinen Sitten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein. So will ich ihr Gott sein. Also am Ende der Zeiten soll also auch Israel diese Beschneidung des Herzens erlangen. Somit gilt das nicht als Vorgabe und Vorbild für die Nationen, jetzt dem nachzueifern, sondern zu sehen, auch sie brauchen die Beschneidung des Herzens. Und wir sollen uns beschneiden lassen im Herzen jetzt durch Jesus Christus. Wenn also das Gesetz, und hier müssen wir deutlich darauf achten, was hat die Herzensbeschneidung verkündet? Das Gesetz. Das Gesetz hat nicht in Anspruch gestellt, du musst mich halten, um zu leben, sondern das Gesetz sagte selbst, du musst warten auf die Herzensbeschneidung. Das verkündigte sogar das Gesetz, ja? Dann kann es also selbst, wenn das Gesetz es verkündigt, selbst nicht das Ende zur Gerechtigkeit vor Gott sein. Auch wiederum im Römerbrief, Paulus schreibt, Kapitel 10, Vers 4, Christus allein ist das Ende. Wer ihn hat, der ist gerecht. Auch zum Schluss des Korintherbriefes noch dieses Zitat betont Paulus ganz deutlich, obwohl er viel Gutes den Korinthern geschrieben hat, allerdings auch manches gemaßregelt hat, hat gesagt, also da, auf dem Weg dürft ihr nicht weitergehen, dann fallt ihr von der Gnade ab, schreibt er denn auch zum Schluss und betont, dass wenn man also unter dem Gesetz bleibt, bleibt man unter dem Fluch. Und wenn man bei Jesus bleibt, bleibt man unter der Gnade. Denn er sagt das so mit knappen Worten, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat, hier steht, der sei verflucht, beziehungsweise der bleibt unter dem Fluch. Er hat keine Möglichkeit, sich vom Fluch zu lösen. Wer nicht Jesus Christus aufnimmt, kann sich von dem Fluch der Sünde nicht lösen. Zum Schluss, es wird also deutlich, dass Israel das Gesetz durch Mose nicht zur Missionierung der Völker empfangen hat, sondern zu einem persönlichen Dienstrahmen, damit unter ihnen der aufstehen konnte, der die Beschneidung des Herzens bewirkte und auch an ihnen bewirken will, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das Gesetz sonderte sie als Dienstgefäß in Gottes Hand ab von den Völkern, bis Jesus das Werk auf Golgatha vollbracht hat und dann erst zu Pfingsten nach der Beschneidung des Herzens den Missionsauftrag gab. Jetzt geht hin, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Jetzt ist die Möglichkeit, vor Gott gerecht zu werden, durch die Beschneidung des Herzens. Da könnten wir einige Bibelstellen lesen, darauf möchte ich jetzt im Moment verzichten. Nach Pfingsten wurde also dann diese Aufforderung erst gegeben. Jetzt missioniert die Leute, nicht mit dem Gesetz, sondern durch die Gnade. Die Beschneidung des Herzens, die nicht in Buchstaben, sondern durch den Heiligen Geist geschieht, wirkt ein neues Leben. Ein neues Leben, über dem Gott geehrt wird, Gottes Lob entsteht. Und dieses Lob zeugt von Leben aus Gott, für Gott und zu Gott in Ewigkeit. Das ist das neue Leben. Somit alle Welt ist vor Gott schuldig. Alle Welt braucht das Leben der Vollkommenheit durch den Herrn selbst. Das sollte hier ein wenig deutlich werden.